manche Wünsche in unterschiedlichen Gründen offen und werden eventuell nicht erfüllt. Das mag finanzielle Gründe haben oder auch ganz andere Gründe haben. Wünsche. Wer hat die nicht von uns Menschen? Und deshalb habe ich meine Predigt überschrieben mit dem bekannten Ausspruch von Dietrich Bonhoeffer, wo es heißt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Eine sehr herausfordernde Aussage. Und wir fragen uns, was sind menschliche Wünsche? Worin bestehen sie? Sind es Sehnsüchte nach Glück, nach Wohlstand, nach Gesundheit und Zufriedenheit, vielleicht bei uns Christen auch nach Segnungen? Da wünscht man sich zum Geburtstag oder anderen Jubiläen all diese Dinge und meint mit seiner Aussage Genüge getan zu haben. Oder auch jetzt in der Weihnachtszeit, wo manche Wünsche offen werden, offen dargelegt werden, vielleicht auch auf einen Wunschzettel geschrieben werden. Oder in der Märchenwelt, wo dann so die Fee kommt und meint, du hast 3 Wünsche offen und sie gehen im Handumdrehen in Erfüllung. Aber wie gesagt, das kann alles nur ein Wunschdenken sein. Manche Wünsche haben ja auch wirklich gut gemeinte Absichten. Da wünscht sich jemand, von einer schlechten Gewohnheit loszukommen. Er hat den tiefen Wunsch, nicht mehr länger von einer Sucht abhängig zu sein. Viele Menschen haben den Wunsch nach Gesundheit und möchten damit verbundene Heilung von einer schmerzhaften Krankheit. Aber auch der Wunsch nach den eigenen 4 Wänden ist sehr, sehr groß. Vielleicht nicht so hier in Deutschland, aber es gibt Teile der Welt, da wünscht man sich ein Dach über den Kopf. Ich hatte mal eine Kundschaft gehabt, schon ein etwas älteres Ehepaar. Sie lebten auf dem Lande, ja, ich will nicht sagen primitiv, aber doch recht einfach und bescheiden. Und nachdem ich ihnen das Bad gefliest hatte und sie nun ein schönes Badezimmer hatten, sagten sie, nun haben wir uns endlich einen lang ersehnten Wunsch erfüllt. Und wieder ein anderer wünscht sich, einmal in ein ganz bestimmtes Land zu fahren, zu fliegen, um dort Urlaub zu machen. Da überkommt einen ganz plötzlich das Fernweh. Man möchte nur noch weg. Und wir als Adventisten, welchen Wunsch haben wir? Haben wir in uns noch diesen Wunsch, dass Jesus bald wiederkommt? Oder wünschen wir uns umso mehr hier in diesem Leben noch dieses zu erreichen und uns noch dieses anzuschaffen und uns noch dieses zu gönnen? Welchen Wunsch hast du, habe ich in unserem adventistischen Dasein? Doch vorher wünsche ich mir, dass noch viele Menschen, vor allen Dingen aus meinem Bekanntenkreis und aus meiner Verwandtschaft, dass viele Menschen zu Jesus geführt werden. Und all das sind Wünsche, die durchaus Sinn machen, aber nicht immer in Erfüllung gehen. Da steht bei all den Wünschen für mich die Frage, welcher Lebensinhalt befriedigt damit unser Dasein? Wollen wir durch unsere Wünsche die persönliche Lebensqualität verbessern oder und sollen diese Wünsche unseren Ego aufwerten oder erfüllen diese Wünsche eine tiefe Sehnsucht in unserer Beziehung zu Jesus? Wem dient die Verwirklichung und die Erfüllung meiner Wünsche? Und dabei meine ich, weiß Gott doch genau, wenn er uns einen Wunsch erfüllt oder wann er uns einen Wunsch verweigert. Auch wenn es aus unserer menschlichen Sicht heraus manchmal unlogisch erscheint. Gott kann genau abschätzen, ob dieser Wunsch in unserem Leben sich eher positiv oder negativ auswirkt. Und wie sagte es Bonhoeffer so schön? Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Wir kennen aus der Bibel unzählige Begebenheiten, in denen Menschen ihre Wünsche an Gott richteten und erleben mussten, dass Gott ihnen diese Wünsche nicht erfüllte oder nicht gleich erfüllte. Ich denke an Abraham, der sich jahrzehntelang endlich einen Sohn wünschte. Doch er soll jetzt in unserer Predigt nicht weiter zur Sprache kommen. Für mich ist immer wieder die Frage, lag es daran, dass der Wunsch des Menschen und der Wille Gottes nicht in Übereinstimmung waren? Unsere Jahreslosung sagt es ja, dein Wille geschehe. Ist er auch identisch mit meinen Wünschen? Wir wollen einmal drei Personen in unserer Predigt betrachten, die mit ganz unterschiedlichen Wünschen an Gott herantraten und sich wünschten, dass Gott ihnen doch das gewähren sollte. Persönlichkeiten, die wie unterschiedlicher nicht sein können, die uns in der Bibel berichtet werden. Es ist erstens ein Mann, der gern von einer Krankheit geheilt werden wollte und Gott lehnte ihn diesen Wunsch ab. Und es ist zweitens ein Mann, der Gott einen prächtigen, schönen Tempel als Anbetungsstätte bauen wollte und auch diesen Wunsch lehnte ihm Gott ab. Und es ist drittens der Wunsch eines Mannes, in ein wunderschönes Land hineinzukommen und auch dieser Wunsch wird ihm nicht erfüllt. Wir wollen nun gemeinsam in der Bibel und im Geist der Weissagung nachschauen und uns inspirieren lassen davon, wie ein Wunsch von einer Persönlichkeit in der Bibel von Gott nicht in Erfüllung geht. Der von mir erwähnte Mann ist der Apostel Paulus. Er hatte den Wunsch, von einem körperlichen Gebrechen geheilt zu werden. Wir lesen dazu einen Text im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 7 und 8. 2. Korinther, Kapitel 12, Verse 7 und 8. Und dort heißt es, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Bei diesem sogenannten Pfahl im Fleisch, von dem der Paulus hier spricht, geht es um ein körperliches Gebrechen. Um welche Beeinträchtigung es sich handelt, geht aus dem Wort Gottes nicht konkret hervor. Es könnte eventuell sein Augenlicht sein oder ein andere schmerzhafte Beeinträchtigung. Aber was auch immer es war, es hat die Aktivitäten des Apostel Paulus in seinem Wirken als Missionar stark beeinträchtigt. Eventuell hätte Paulus ohne dieses Leiden noch viel agiler sein können und seine missionarischen Tätigkeiten aktiver betreiben können. Es war eine Krankheit, von der sich Paulus sehr gewünscht hätte, geheilt zu werden. Dreimal, so schreibt er an die Korinther, hat er Gott diesen Wunsch im Beten und Flehen vorgelegt. Doch sein Wunsch ging nicht in Erfüllung. Und so könnten wir jetzt sagen, Paulus, wenn du da nur dreimal darum gebeten hast, dann war das vielleicht ein bisschen wenig. Also ich habe schon um eine Sache 300 Mal gebetet und Gott hat mir den Wunsch noch nicht erfüllt. Und eine Glaubensschwester sagte, sie betet schon um eine Sache fast 20 Jahre. Und Gott hat ihr Gebet oder diesen Wunsch des Gebetes noch nicht gehört. Doch oft wissen wir nicht, warum Gott als unser Arzt nicht eingreift. Warum er uns nicht diesen Wunsch erfüllt, seelische und körperliche Heilung uns zu gewähren. Gott gab dem Apostel Paulus damals folgende Antwort. Und ich sehe sie als eine Verheißung und ich nehme sie auch so an. Er sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und Paulus, ein Mann des Glaubens, gibt sich mit dieser Aussage, mit dieser Antwort Gottes überraschenderweise zufrieden. Er antwortet Gott im 2. Korinther Kapitel 12 in den Versen 9 und 10, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Paulus nimmt diese Verheißung und sagt, gut Gott, wenn du es so machst und mir diesen Wunsch nicht erfüllst, dann will ich in meiner Schwachheit stark sein. Denn Paulus wusste, Gott ist ihm gnädig. Aber er ist kein Wunschautomat. Und deshalb nahm er diese Aussage von Gott so an, wie sie in sein Leben passte. Paulus verfügte ja über Fähigkeiten weit über die menschlichen Grenzen hinaus. Er konnte die von Gott getroffene Entscheidung deshalb auch voll und ganz akzeptieren und sagte schließlich an anderer Stelle mit voller Demut: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wunderbar, wenn du und ich uns auch in solch einer Situation, in einer körperlichen oder seelischen Krankheit, uns dem Willen Gottes unterstellen und unser Wunsch von Heilung nicht in Erfüllung geht. Der zweite Mann, den wir miteinander betrachten wollen, ist König David. Er selbst, so wissen wir es aus der Bibel, lebte in einem prächtigen Palast, hoch über Jerusalem konnte er über die Stadt sehen. Er hatte sich diesen Palast als König in Jerusalem bauen lassen. Und nun kam ihm der Gedanke, auch für Gott eine würdige Anbetungsstätte zu errichten. Das ist übrigens ja auch euer Wunsch als Gemeinde Bamberg. Ich freue mich für euch. In Samuel Kapitel 2, Vers 7, Vers 1 schämt sich David sogar. Und er ist in der Unterredung mit dem Propheten Nathan. Und da lesen wir: Als nun der König in seinem Hause saß, oder andere Übersetzungen sagen, in seinem Palaste sich befand, und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, da sprach er zu Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Zedernhause und die Lade Gottes steht unter Zeltdecken. Aus diesem Text wird der Wunsch des Königs deutlich: Für die Bundeslade soll ein festes, stattliches Haus aus Steinen gebaut werden. Er wollte damit zum Ausdruck bringen: Ich wünsche mir, dass Gott auch ein so prächtiges Haus gebaut wird und gegenwärtig sein kann, wie ich es besitze. David wollte, dass Jerusalem nicht nur die politische Residenz für Israel war, sondern er hatte den tiefen Wunsch, dass auch Jerusalem zum religiösen Mittelpunkt der Israeliten werden sollte. Immerhin stand die schon etwas in die Jahre gekommene Stiftshütte in Gibea, das heißt Gotteshügel, und lag einige Kilometer nördlich von Jerusalem. Weit ab also von der prächtigen Stadt. So war es sein Wunsch, dieses Vorhaben umzusetzen. Und bei Ellen White in dem Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 725 können wir nachlesen: David beschloss, für die Bundeslade einen Tempel zu bauen, dessen Pracht und Zeugnis davon ablegen sollte, wie sehr Israel die Ehre zu würdigen verstand, welche ihr in der bleibenden Gegenwart Jehovas, ihres Königs, gewährt worden war. Als er seine Absicht dem Propheten Nathan mitteilte, erhielt er von Gott diesem die ermutigende Antwort: Gehe hin, alles, was du in deinem Herzen vorgenommen hast, das tue, denn der Herr ist mit dir. Parallel dazu können wir das nachlesen im 2. Samuel Kapitel 7, Vers 3, wer sich's aufschreiben möchte. Damit war der Wille und Wunsch von König David gefasst. Er war begeistert und wollte nun diese Idee in die Tat umsetzen. Und dabei denke ich nicht, dass David in allererster Linie sein Selbstwertgefühl in den Vordergrund stellen wollte oder seinen Ego aufpolieren wollte. Für ihn war es ein geistliches Bedürfnis, seinem Gott Jahwe, der diesen David vom Schafhirten zum König erwählt hatte, die Ehre zu erweisen. Doch schon in derselben Nacht kam das Wort des Herrn zu Nathan, welcher sich aus rein menschlicher Sicht von der Idee des Königs hatte mitreißen lassen. Und dieser Nathan erhielt von Gott die klare Botschaft und Anweisung, David soll nicht den Tempel bauen. Ihm soll dieser Wunsch nicht erfüllt werden. Doch Gott ließ diese Aussage nicht einfach so stehen, sondern er sagte: David, diesen Wunsch, den kann ich dir nicht erfüllen. Ich möchte nicht, dass du mir einen Tempel baust. Aber ich werde dir eine andere Verheißung geben. Und so heißt es im 1. Chronik, Kapitel 22, Vers 8, da erging das Wort des Herrn zu mir. Du hast viel Blut vergossen und hast große Kriege geführt. Darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast. Auch David nahm diese Erklärung Gottes als von Gott klar definierte Aussage an. Und antwortet Gott: Wer bin ich, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Dazu hast du dem Hause deines Knechtes noch von fernem Zukünftigen geredet. Du hast mich schauen lassen, wie ein Mensch ein Gesicht empfängt, und hast mich hoch erhöht, mein Herr und mein Gott. Nachzulesen in 1. Chronik, Kapitel 17, Vers 16. Und bei Ellen White im Buch Patriarchen und Propheten lesen wir: David wusste, dass es seinem Namen eine Ehre gewesen wäre und seiner Regierung Ruhm gebracht hätte, das Werk zu vollbringen, das er sich in seinem Herzen vorgenommen hatte, Gott einen Tempel zu bauen. Aber er war bereit, seinen Willen dem Willen Gottes zu unterwerfen. Dieser dankbare Verzicht ist selten, sogar unter Christen. Wie oft klammern sich diejenigen, deren Manneskraft vorbei ist, an die Hoffnung, irgendetwas Großes zu vollbringen, das sie sich in ihrem Herzen vorgenommen, aber welches zu vollbringen sie unfähig sind. Die Vorsehung Gottes mag zu ihnen sprechen, wie sein Prophet zu David sprach, und erklären, dass das Werk, welches sie so sehr zu tun wünschen, ihnen nicht übertragen ist. Wunderbar, wie Ellen White das hier beschreibt. Schließlich lässt Gott das nicht so stehen und sagt: David, du darfst nicht den Tempel bauen. Diesen Wunsch erfülle ich dir nicht. Nein, Gott gibt David eine wunderbare Verheißung, die ihm durch den Propheten Nathan mitgeteilt wird. Wir wollen sie gemeinsam lesen im 2. Samuel, Kapitel 7, ab Vers 11b. 2. Samuel, Kapitel 7, ab Vers 11b. Und der Herr verkündigt dir, so sagt Nathan, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen. Und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Diese Verheißung geht also nicht nur darauf hinaus, dass er sagt, dein Sohn Salomo, was dein Nachkomme ist, wird diesen Tempel bauen, sondern aus deinen Nachkommen von Salomo und den weiteren Königsgeschlechtern wird ein ewiglicher Königsthron hervorgehen. Und wir wissen, dass Jesus Christus, der vor 2000 Jahren auf diese Welt kam, in der Nachkommenschaft von David war. Das war die Verheißung, die Gott dem König David gegeben hat. Eine Verheißung, die weitaus größere Ausmaße hatte als der Wunsch für Gott in Jerusalem einen Tempel zu bauen. Kommen wir nun zur dritten und letzten Persönlichkeit in unserer Predigt, welche den Wunsch hatte, in das verheißene Land zu gehen und Gott es ihm verwehrte. Und warum er es ihm verwehrte. Es war Mose, der demütigste aller Menschen auf Erden. So können wir es nachlesen im 4. Mose, Kapitel 12, Vers 3. Und er wünschte sich nichts Größeres, als nach 40 Jahren mit seinem Volk Israel das verheißene Land Kanaan einzunehmen. Wir wissen, dass die Israeliten durch gravierende Fehlentscheidungen eine fast 40-jährige Wüstenwanderung hinter sich hatten. Eine neue Generation von Hebräern war herangewachsen. Nur noch wenige der älteren Leute waren am Leben geblieben. Und nun sollte der Einzug in das gelobte Land Kanaan erfolgen. Darunter war auch Mose, der immer wieder mit den Empörungen und Halsstarrigkeiten des Volkes einhergehen musste. Immer wieder hatte Gott seinem Volk die Zusagen gegeben, ihr werdet in dieses Land kommen, in dem Milch und Honig fließt. Und dieses war nun der innigste Wunsch für den schon in die Jahre gekommenen Mose, wir wissen es, knapp 120 Jahre. Und er klammerte sich daran, in das verheißene Land zu gehen. Ich bin neulich einer Glaubensschwester begegnet, 97 Jahre alt, sagte sie zu mir, das ist mein Wunsch, dass ich Jesus noch sehen kann, dass ich ihn lebend sehen kann, wenn er erscheint in den Wolken des Himmels. Ich weiß es nicht, ob Gott ihr diesen Wunsch erfüllt. Mose wünschte sich nichts Sehnlicheres, als mit seinem Volk Israel in Kanaan einzuziehen. Doch dann geschah es zum wiederholten Male, die Begebenheit, dass die Israeliten murrten, weil sie Durst hatten, weil es in der Wüste kein Wasser gab. Und sie klagten Mose und Aaron an. Sie hatten Durst. Und sie wussten sich keinen Ausweg, als der Mose und der Aaron, als zur Stiftshütte zu gehen und auf ihr Angesicht zu fallen und Gott um Wasser zu flehen. Daraufhin offenbarte sich Gott und sprach zu Mose: Ich werde euch Wasser geben, so nimm deinen Stab, versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede mit dem Felsen vor ihren Augen, der wird euch sein Wasser geben. Und so traten diese beiden Männer vor die Menschenmenge, vor die aufgebrachte Menschenmenge. Alle waren durstig, hatten nichts zu trinken. Mose und Aaron waren voller Stress. Und dann schrie Mose voller Ungeduld: Höret, ihr Ungehorsamen, werden wir euch auch Wasser bringen aus diesem Felsen? Und statt nun diesen Felsen anzusprechen, mit ihm zu reden, nahm Mose seinen Stab und schlug ihn zweimal. In diesem Augenblick war bei Mose der Mangel an Geduld und Selbstbeherrschung deutlich geworden. Er hatte verkehrt reagiert, würden wir sagen. Und wir würden weiter sagen, was ist jetzt schon dabei, dass Mose diesen Stab genommen hat und gegen diesen Stein geschlagen hat. Er nimmt diesen Holzknüppel und schlägt zweimal auf den Felsen ein. Nichts Weltbewegendes passiert. Doch, es passiert Folgendes. Wasser kommt aus dem Felsen heraus. Aber es war etwas passiert. Und Ellen White beschreibt das im Buch Patriarchen und Propheten auf der Seite 482 ganz wunderbar. Sie schreibt: Wäre das Leben des Mose nicht mit jener einen Sünde befleckt gewesen, als er es unterließ, Gott die Ehre zu geben, dass er das Wasser aus dem Felsen zu Kades gebracht habe, so hätte Mose das gelobte Land betreten können und wäre nie, ohne den Tod zu sehen, verwandelt worden. Da fragen wir uns: Mose hat jemand umgebracht, einen ägyptischen Aufseher. Mose hat einige Male verkehrt reagiert, als er das Volk durch die Wüste führte. Mose hat aus Jähzorn die zwei steinernen Tafeln mit den 10 Geboten zerschlagen. All das wird überhaupt nicht erwähnt, sondern Ellen White schreibt: Wäre das Leben des Mose nicht mit jener einen Sünde befleckt gewesen, als er es unterließ, Gott die Ehre zu geben? Das ist für mich auch immer wieder ein Punkt, den ich sehr hinterfrage. Wem geben wir die Ehre? Uns oder Gott? Auch wenn wir uns einen Wunsch erfüllen wollen oder uns Gott einen Wunsch erfüllen will, soll. Warum hat der Herr seinen treuen Diener und Propheten Mose diesen Wunsch verwehrt und ihn nicht in das verheißene Land gehen lassen? Die Antwort war, dass Mose mit seinem ungeduldigen Verhalten den Israeliten Anlass gab, sich zu fragen, ob ihr Führer in der Vergangenheit immer unter der Leitung Gottes gestanden hat. Außerdem war es auch ein Vorwand, ihre eigenen Verfehlungen damit zu entschuldigen. Mose hatte dadurch in gleicher Weise wie das Volk Gott beleidigt. Sein Benehmen verdiente ebenso Zurechtweisung und Tadel. Durch das widerspenstige Verhalten der Israeliten war der Glaube und das Vertrauen an die Erfüllung der Verheißungen Gottes bei Mose erschüttert worden. Durch dieses Fehlverhalten nahm der Führer des Volkes die Kraft der Lehre weg, welche Gott den Israeliten und auch uns deutlich machen wollte. Noch einmal eine bemerkenswerte Äußerung aus dem schon erwähnten Buch Patriarchen und Propheten. Dort heißt es: Der Felsen war als Sinnbild für Jesus Christus und er war einmal geschlagen worden, wie Christus einmal geopfert werden sollte. Das zweite Mal brauchte nur zu dem Felsen gesprochen zu werden, wie wir auch nur im Namen Jesu um unsere Segnungen zu bitten brauchen. Dadurch, dass Mose den Felsen eines zweites Mal geschlagen hatte, wurde die Bedeutsamkeit dieses schönen Bildes Christi zerstört. Ja, weil Mose in dieser Begebenheit Gott entehrt hatte, wurde ihm der Wunsch verwehrt, gemeinsam mit dem Volk Israel in das verheißene Land Kanaan zu gehen. Nachlesen können wir das im 5. Mose Kapitel 3 in den Versen 25 und 26, wo Mose darum bittet und sagt: Lass mich hinübergehen und sehen das gute Land jenseits des Jordans, dies gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war erzürnt auf Mose und sagte: Um euretwillen erhört er mich nicht, sondern Gott sprach zu mir: Lass es genug sein. Doch wir wissen, dass Gott dem Mose eine große Verheißung erfüllte. Und wir wissen aus dem Judasbrief, Vers 9, dass Mose inzwischen von den Toten auferstanden ist und im himmlischen Kanaan die Herrlichkeit am Thron Gottes genießen darf. So wie Gott diesen drei gottesfürchtigen Männern, Paulus, David und Mose, in ihren guten Absichten deren Wünsche nicht erfüllt hat, so werden auch nicht all unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Und wenn ich aus meinem persönlichen Leben noch einiges berichten darf, so musste ich schon in meiner frühen Kindheit und Jugendzeit erfahren, dass nicht meine Pläne und Wünsche in Erfüllung gingen. Aufgewachsen im real existierenden Sozialismus, wie auch viele von euch, aber nicht in der DDR, war es mir verwehrt, auf die Oberschule zu gehen. War es mir verwehrt, Abitur zu machen. Inzwischen habe ich in der Bibel nachgelesen und dort steht geschrieben, dass man auch ohne Abitur in den Himmel kommt. Aber das war zu DDR-Zeiten halt so. Man war nicht in der FDJ, man war nicht in der GST, man ging sabbats nicht zur Schule, man verweigerte den Dienst mit der Waffe und damit gingen viele Wünsche, die man als junger Mensch hatte, eben nicht in Erfüllung. Und man konnte nicht das studieren, was man wollte. Und man hatte keine Chancen, Karriere zu machen. Im Nachhinein muss ich euch sagen, bin ich Gott so dankbar dafür. Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn er mir alle Wünsche erfüllt hätte, die ich hatte als junger Mensch. Aber wenn du so jung bist, wie eine ganze Reihe von euch, dann hat man Wünsche, dann hat man Pläne für sein Leben. Dann fragt man sich, was könnte ich studieren? Was könnte ich werden? Wo könnte ich mich etablieren? Ich habe viele Erfahrungen gemacht mit Gott. Ich lernte dann einen Beruf als Landmaschinenschlosser, ging dann in eine Baufirma oder dort alles zu DDR-Zeiten in der Materialwirtschaft eingesetzt, wollte mich dort auch weiter qualifizieren, aber auch da war ich nicht in der Partei, nicht in der deutsch-sowjetischen Freundschaft, nicht im FDGB. Wenn ich das zur Abkürzung sage und mancher von euch weiß nicht, was das bedeutet, könnt ihr mich hinterher fragen. Und plötzlich kam die Wende 1989. Meine Aufgabe, meine Tätigkeit gab es nicht mehr in dem Bereich Materialwirtschaft. Und ich machte mich selbstständig. Und ich durfte mit Gottes Hilfe erfahren in dieser jetzt bereits über 27-jährigen Selbstständigkeit, wie Gott mich wunderbar geführt hat, wie ich unzählige Erfahrungen gemacht habe, wie er nicht alle Wünsche erfüllt hat, aber wie ich immer wieder neu erleben darf, in den Erfahrungen, die ich mache, wie er seine Verheißungen wahrmacht, auch in meinem Leben. Das wünsche ich uns, wenn wir Gott treu sind, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihn uns zur Verfügung stellen, dann dürfen wir wissen, Gott erfüllt alle seine Verheißungen in deinem und in meinem Leben. Amen.